Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Neue Normalität. Wie Corona unser Leben verändert.
Zur Lebenszeit begrüßt Sie Dörte Hinrichs. Herzlich willkommen. Für fast alle Menschen hat sich das Leben seit Beginn der Corona-Pandemie verändert. Die einen mussten anfangs mehr arbeiten, weil sie in systemrelevanten Berufen tätig sind, sei es in der Medizin, der Pflege oder im Lebensmittelhandel. Andere wurden zum Beispiel in der Reisebranche, der Gastronomie oder der Automobilindustrie zu Kurzarbeitern oder gleich entlassen. Viele Unternehmen mussten Insolvenz anmelden. Künstler und andere Solo-Selbstständige hatten plötzlich keine Auftritte bzw. Aufträge mehr. Um ihre Existenz zu sichern, haben viele Menschen kreative Lösungen gefunden, wie sie sich dennoch über Wasser halten können. Und manche haben sogar etwas Neues gewagt. Berufliche Neuorientierung, wirtschaftliche Perspektiven nach der Krise lautet unser Thema heute in der Lebenszeit. Wohl wissend, dass diese Krise natürlich noch nicht überstanden ist, aber die neue Normalität der alten Normalität schon etwas ähnlicher geworden ist als noch vor wenigen Monaten, als viele Schulen, Kitas, Geschäfte und Firmen komplett geschlossen hatten, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Wie sind Sie mit beruflichen Schwierigkeiten aufgrund der Pandemie umgegangen? Wurde Ihnen gar gekündigt oder musste Ihr Betrieb schließen? Haben Sie sich während der Corona-Krise beruflich neu orientiert? Und wie hat das Ihr Leben verändert? Darüber wollen wir heute diskutieren, gerne auch mit Ihnen, auf Wunsch auch anonym. Rufen Sie kostenfrei an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Meine Kollegin Theresa Bohrer hat sich einmal auf der Straße umgehört und Passanten gefragt, inwieweit sich denn ihre berufliche Situation durch Corona verändert hat.
Dadurch, dass ich selbstständig bin, hat sich's in dem Sinne so verändert, dass die Anfragen weniger geworden sind. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich im Moment gar nichts verdiene.
Ich bin Tagesmutter und das war schon sehr vermindert, das Ganze. Ich hatte tatsächlich 8 Wochen lang gar nichts zu tun und dann 2 Kinder in Notbetreuung.
Ja, arbeitslos. Arbeitslos, insolvent ist die Firma gegangen, schon vorher, und ist eine Neugründung geschaffen worden, aber da waren dann halt Bedingungen, wo man sich nicht einig werden konnte, und dadurch bin ich entlassen worden.
Mir sind von heute auf morgen erstmal alle Aufträge weggebrochen. Ich bin solo-selbstständig im Bereich Schlafmanagement alles ist komplett eingestellt worden. Das hat sich erstmal verändert. Und es ist alles online.
Also dadurch, dass ich gerade auf Jobsuche bin, ist es super schwierig, weil die Unternehmen natürlich Einstellungsstopp haben. Das ist so der größte Faktor für mich.
Ich bin Musiker und unterrichte ein bisschen, aber habe eigentlich hauptsächlich von Konzerten gelebt. Und die fallen natürlich fast komplett weg jetzt. Das ist schon eine Unsicherheit. Das ist schon belastend.
Ja, belastend ist das für viele Menschen. Bei mir im Studio begrüße ich Nina Richter, Wirtschafts- und Sozialpsychologin und Karrierecoach aus Köln. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Hinrichs.
Frau Richter, wir haben gerade gehört in der Umfrage, wie viele Menschen doch von heute auf morgen ihren Job verloren haben oder in Kurzarbeit geschickt wurden. Was passiert mit diesen Menschen, wenn sie ihren Beruf verlieren? Sie haben ja möglicherweise durch ihren Job wiederum auch direkt Kontakt zu diesen Personen, wenn diese Existenz nicht mehr gesichert ist.
Ja, tatsächlich sind jetzt natürlich vermehrt durch die Krise bei mir Menschen aufgeschlagen in der Praxis, die Existenzängste hatten oder eben die berufliche Perspektive weggefallen ist. Also zuallererst habe ich eine große Verunsicherung mitbekommen und auch eine starke Betroffenheit, die dann bei einigen relativ schnell abgelöst wurde durch einen Aktionismus, durch eine kreative Neuorientierung. Da haben wir auch gemeinsam dran gearbeitet, natürlich in Coachings, aber ich habe auch mitbekommen, dass sich viele Solo-Selbstständige, die betroffen waren, zusammengetan haben und geguckt haben, okay, was können wir jetzt mit dem, was wir gemacht haben, Neues gestalten, um irgendwie durch die Krise zu kommen und vielleicht auch was Neues zu gestalten.
Wie sind Sie denn persönlich durch die Krise gekommen? Sie sind ja auch Solo-Selbstständige. Was ging Ihnen vor, als dann vielleicht Präsenztermine oder auch Seminare ausgefallen sind?
Ja, also mich hat das tatsächlich auch überrascht, die Härte dieser Krise und auch tatsächlich der Lockdown. Und ich bin mehrgleisig aufgestellt. Ich habe vorher auch schon zum Glück digital Angebote gehabt. Also das heißt, der Coaching-Bereich, der Karriereberatungsbereich, der war weniger betroffen. Aber ich arbeite eben auch in Firmen, mache da Führungstrainings und die sind tatsächlich auf unbestimmte Zeit erstmal verschoben worden. Das habe ich auch gemerkt und habe genau wie die, von denen ich vorher gesprochen habe, geguckt, was kann ich Positives machen, wie kann ich vielleicht remote, also online, auch Menschen oder Firmen unterstützen.
Mhm. Ja. Sie begleiten und coachen ja Menschen in privaten und beruflichen Umbruchssituationen und Neuorientierungsphasen. Wer ist da denn genau zu Ihnen gekommen? Was waren das? Die Selbstständigen oder die Jüngeren, die Älteren?
Sowohl als auch. Also tatsächlich bilde ich so die große Bandbreite ab mit meinen Klienten. Also da kamen viele tatsächlich Solo-Selbstständige jetzt erstmal, die einfach wissen wollten, okay, also was gibt's für Möglichkeiten für mich? Lass uns eine Standortanalyse machen und gucken, wie kann ich das vielleicht auch digitalisieren, was ich jetzt anbiete. Aber es kamen eben auch Menschen, die in Kurzarbeit jetzt sind und vielleicht auch bangen, überhaupt nochmal in ihre reguläre Tätigkeit zu gehen, ne, je nachdem, wie die wirtschaftliche Lage sich weiterentwickelt, die für sich schauen wollten, okay, was gibt es für mich für Perspektiven auch auf dem ersten Arbeitsmarkt und wie kann ich mich darauf vielleicht auch schon vorbereiten, wie kann ich meine Bewerbungsunterlagen wieder fit machen, wie kann ich meine Präsenz schulen und wie kann ich auch digitale Bewerbungsprozesse überhaupt überstehen. Viele haben damit gar keine Erfahrung gehabt, auch gerade die Älteren nicht.
Mhm. Durch was für Phasen gehen diese Menschen vorher, bis sie zu Ihnen kommen? Also das ist wahrscheinlich nicht am Tag der Kurzarbeit oder wenn sie arbeitslos gemeldet sind, da kommt wahrscheinlich noch eine Phase dazwischen.
Ja, genau. Also nur mal, es gibt ja so diese Theorie der Change-Kurve oder was mit Menschen passiert emotional, wenn sich Veränderungen eben anbahnen. Und die allermeisten sind erstmal im Schock und in der Verneinung und können es gar nicht fassen und wissen auch nicht, wie lange wird das Ganze andauern. Dann gibt es so eine Ärger- und Widerstandsphase, also wirklich Abwehr und keine Lust darauf haben und so weiter. Und dann kommen die meisten zu mir, nämlich dann, wenn realisiert wird, okay, es ist so, ich kann es jetzt auch nicht ändern. Es wird sich auch wahrscheinlich so schnell an dieser gesamtwirtschaftlichen Situation nichts mehr ändern. Und ich muss gucken, wie ich das Beste draus mache. Also die kommen sozusagen in der Hälfte von der emotionalen Kurve zu mir und wollen dann natürlich gerne wieder in die Neuorientierung und in die Neugier und ins Ausprobieren gehen.
Wir wollen gleich mal hören, ob das Frank Messing auch so oder ähnlich erlebt hat. Wenn Sie bei einer Videokonferenz neben Ihren Kolleginnen und Kollegen in einem weiteren Teilnehmerfenster womöglich ein Alpaka oder ein Lama entdeckt haben, dann hat das garantiert für eine heitere Konferenzatmosphäre gesorgt. Und ich denke, auch Frank Messing dürfte sich darüber gefreut haben, denn er hat sich diese Idee ausgedacht und ihn begrüße ich jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Messing.
Einen wunderschönen guten Morgen, ich grüße Sie.
Herr Messing, Sie klingen gut gelaunt. Und
ich bin gut gelaunt, das Wetter ist schön, ja, unseren Tieren geht's gut, also von dem her alles perfekt.
Wunderbar, normalerweise kommen die Menschen zu Ihnen nach Hessen, um ihre Tiere zu besuchen. Nun kommen Ihre Alpakas, Lamas und Trampeltiere zumindest virtuell zu den Menschen. Erzählen Sie doch einmal, was genau dahinter steckt.
Ja, also wir waren ja auch in dieser Situation, ja, als der Shutdown kam. Also wir zum Hintergrund, wir sind ein Eventhof, ja, also wir begrüßen bei uns nicht virtuelle Gäste, sondern reale Gäste auf unserem Hof. Die machen Lama-Trekking, Alpaka-Trekking, Kamelreiten, wir haben Rentiere, wo wir im Winter Veranstaltungen mitmachen, etc. Und dann war auf einmal Mitte März Schluss und wir standen da und haben überlegt, Mensch, was passiert jetzt? Ja, wir wären jetzt eigentlich in die Hauptsaison gegangen und da passierte halt gar nichts mehr. Ja, und wir hatten keinerlei Gäste und ich sag mal, von unserem Gesamtumsatz machen die Touren irgendwo circa 60-70% aus. Und dementsprechend war natürlich erstmal ein schwarzes Loch da und das waren natürlich auch Existenzsorgen, die uns da beschäftigt haben. Und aber ja, unser Motto ist nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern überlegen, Mensch, was können wir machen, was können wir tun? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir bringen unsere Tiere, wenn schon die Gäste nicht zu uns kommen können, dann bringen wir unsere Tiere zu den Gästen nach Hause und haben eine Videoplattform geschaffen. Also sprich, hier, das ist unter alpaca-calling.com. Also dort kann man uns buchen für 10 Minuten. Man schickt uns einen Link, ja, ein Zoom-Meeting etc. Bla bla. Und ja, dann schalten wir uns für 10 Minuten in das Meeting rein. Nicht nur ins Meeting, zu Kindergeburtstagen, zu Junggesellenabschieden, so alles, was normalerweise real stattfindet, ja, und jetzt auf einmal virtuell stattfindet. Und ja, wir sind ja mit dieser Idee gestartet, haben gedacht, okay, die ein oder andere Buchung wird bestimmt kommen. Und dann ist eins passiert, was wir gar nicht für Möglichkeiten haben. Also wir sind überrannt worden, ja, sowohl mit Buchungen wie auch pressetechnisch, weil die Medien, die wollten endlich mal ja was Positives berichten, ja, wollten irgendwo die Leute ja auch mal ein bisschen abholen. Und ja, also wir waren wirklich mit dieser Geschichte weltweit sowohl im Fernsehen wie auch ja in den Printmedien etc. Und ja, wir sind heute bei 300 Buchungen, die wir bis dato gemacht haben. Wir können jetzt glücklicherweise wieder reale Gäste.
Okay, das geht jetzt ja,
aber trotzdem, ja, gestern als Beispiel, ja, hatten wir 6 Buchungen, ja, und das in den Ferien etc. Also von dem her, das wird nach wie vor angenommen. Und ja, wir sind dann auf einmal in einem Meeting. Oftmals ist es so, dass diejenigen, die uns gebucht haben, die erzählen ihren Kollegen das gar nicht, und dann werden wir in dieses Meeting reingeschaltet, in ein Business-Meeting, wo es ja auch manchmal um schwierige Themen geht, vor allen Dingen so in dieser Zeit. Und dann ist es so, ja, dann einmal dieser Aha-Effekt oder auch diese Panik, Mensch, da hat uns einer gehackt, warum ist jetzt auf einmal ein Alpaka, ein Lama oder ja, oder ein Kamelkopf da im Bild, und was wollen die hier? Und also wir sind das ein oder andere mal schon weggedrückt worden, und also die Leute haben dann ein bisschen komisch reagiert. Zu 99% konnte man das aufklären. Ja, und wir nehmen dann unsere Gäste mit auf eine digitale Reise durch unsere Herde. Also wir haben hier 120 Lamas und Alpakas und ja, stellen unsere Herde vor, stellen unsere Jungtiere vor.
Und das passiert dann mitten in dieser Konferenz, dass diese Herde vorgestellt wird. Und
genau, richtig. Also wir sind immer live. Ja, also da spielt sich kein Film ab oder wie auch immer. Nein, wir sind immer live. Entweder ich oder einer unserer Mitarbeiter sind dann auf der Wiese unterwegs oder in den Stallungen unterwegs, ja, und stellen den Hof vor, stellen die Herde vor. Und ja, sie wissen gar nicht, wie locker die Leute werden. Ja, also das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Geschichte. Ich sage, am Anfang war ich auch da irgendwo ein bisschen skeptisch, ja. Aber das macht wahnsinnig viel Freude, weil man kriegt halt auch ja sehr viel Positives zurückgespielt.
Wie kam es denn überhaupt zu dieser Idee, Alpaka Calling? Also ich meine, es war wahrscheinlich nicht von heute auf morgen.
Nee, das ja von heute auf morgen nicht, aber von heute auf Montag, ja, von dem her. Das ist wirklich samstagsabends entstanden in einem Telefonat mit einem Bekannten von uns. Das ist die IMI-Gruppe in Eltville. Ja, das ist eine große Medienagentur. Die haben bei uns auch schon das ein oder andere Tracking gemacht. Ja, und dann haben wir samstagsabends telefoniert und haben ein bisschen rumphilosophiert, was man denn machen könnte etc. Ja, und da hatte ich glücklicherweise wirklich Top-Profis an der Hand. Die haben mir dann diese Plattform gebaut und ja, wir sind montagsabends damit live gegangen. Ja, also sprich, das war wirklich ein Zeitfenster von Samstagabend bis Montagabend. Und Montagabend waren wir live. Wir haben dann erstmal ein paar Probekreuz gemacht mit Kollegen und wie man das halt alles ausprobiert. Ja, und ja, die erste richtige Buchung hatten wir mit Ross drin.
Was kostet denn so ein Spaß, 10 Minuten Lama oder Alpaka als zusätzlichen Konferenzteilnehmer?
Ja, als zusätzlichen Konferenzteilnehmer, also Businessbuchungen kosten 50 Euro und Privatbuchungen kosten 40 Euro. Man hat natürlich die Möglichkeit, auch noch eine kleine Spende dazu zu geben, ja, was auch oftmals wirklich genutzt wurde. Hat uns auch wiederum überrascht. Ja, es ist eine unheimlich große Spendenbereitschaft da und das wird absolut honoriert, wenn man solche Dinge macht.
Das klingt ja auch nach viel Solidarität, Frau Richter. Ist das etwas, was Sie auch beobachten?
Ja, absolut. Also das ist tatsächlich auch das, was mich sehr berührt an dieser Krise, dass ganz viel Solidarität vorherrscht, also gerade für Solo-Selbstständige, für kreative Ideen, einfach sowas wie dieses Alpaka-Calling, aber eben auch unter Kollegen oder eben aus diesem Coaching-Bereich, dass auch Dinge umsonst oder kostengünstig angeboten werden. Ja.
Herr Messing, wie viele Alpakas und Lamas sind denn inzwischen geordert worden für die digitale Konferenz der Tiere und Menschen?
Ja, wir sind im Moment bei 300 Calls, die wir gemacht haben.
Und hat das Ihre Einbußen ausgleichen können?
Ja, Also das hat uns, also Monat 1 war natürlich weg, ja, Monat 2, wo wir nicht, also wir dürfen seit dem 11. Mai wieder reale Gäste bei uns begrüßen. Wir haben halt diesen riesen Vorteil, bei uns sind die Aktivitäten alle draußen und die Leute, also es ist eins passiert, natürlich diese ganzen Businessbuchungen, also sprich Betriebsausflüge und solche Geschichten, Junggesellenabschiede, Hochzeiten, das ist alles weggebrochen dieses Jahr, aber einmal, wir werden von diesem Privatkundenbereich komplett überrannt. Ja, also wir sind wirklich hier im Moment bis Mitte September schon komplett ausgebucht. Wochenende ist dieses Jahr gar nichts mehr drin. Das einmal hat dieser mediale Effekt durch das Videocalling, hat uns auch natürlich die zusätzlichen Gäste jetzt noch gebracht. Und ja, es hat uns wirklich einen Monat komplett gerettet an Umsatz. Ja, also das von dem her muss ich sagen, wir sind mit einem ganz, ganz leichten blauen Auge aus dieser Thematik rausgegangen. Und wenn alles so bleibt, ja, dann ja, muss ich sagen, Mensch, Corona hat uns nicht viel geschadet in dem Sinne, also rein wirtschaftlich gesehen. Und ja, wir gehen gestärkt aus dieser Krise raus.
Genau. Was nehmen Sie mit aus dieser Erfahrung der beruflichen Unsicherheit und Neuorientierung, die ja auch, wenn auch nur kurz da war, hat das für Sie etwas gebracht, wo Sie sagen, okay, ich muss nicht gleich verzweifeln, wenn es mal schwierig wird?
Ja, absolut, weil es gibt immer Plan B und man muss den Plan B einfach nur suchen. Ja, das ist zwar jetzt einfach gesagt, wenn man den Plan B gefunden hat, ja, aber es war halt wirklich so, wir waren immer schon Menschen, die hier irgendwo auch neue Wege gegangen sind und andere Wege, weil wir sind innovativ und ja, man muss einfach neue Dinge ausprobieren. Es wird nicht alles funktionieren, mit Sicherheit nicht, was wir probieren, ja, aber wir können nachher sagen, wenn wir es nicht probiert haben, dann können wir auch nicht sagen, passt oder passt nicht.
Ja, das war ein aufmunterndes Wort von Frank Messing zum Thema Alpaka-Calling und ein Beispiel von vielen, wie man auch in diesen Krisenzeiten möglicherweise sich beruflich neu orientieren können. Vielen Dank für diese Eindrücke, Herr Messing. Und wenn Sie selber auch Wege gefunden haben, sich neu zu orientieren oder wenn Sie sagen, es hat jetzt eine ganz schwierige Phase bekommen, wie komme ich da durch? Rufen Sie uns kostenfrei an, wie immer unter 00800 446 444 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Frau Richter, wir haben jetzt dieses Beispiel gehört, Alpaka-Calling und etwas, was ja in diesen Zeiten durchaus für Erheiterung sorgt und gleichzeitig eine Existenz sichern kann. Diese Kreativität muss man ja eigentlich erstmal aufbringen. Macht denn Not immer erfinderisch oder blockiert das manchmal auch so den Blick auf Auswege?
Das ist tatsächlich unterschiedlich. Also ich habe viele Menschen erlebt, die so kreativ oder auch positiv ja das Blatt gewendet haben, in Gemeinschaft oder alleine. Auch viel aus dem künstlerischen Bereich, dass die einfach, also unsere Nachbarn haben sich aufs Dach gestellt, haben da jeden Tag ein Konzert gemacht. Die sind Berufsmusiker, die natürlich jetzt auch keine Aufträge hatten, haben dadurch auch sehr viel Solidarität und auch wieder kleine Aufträge bekommen, auch im digitalen Bereich, also so ähnlich, nur anders wie dieses Alpaka-Calling. Aber selbstverständlich gibt es auch Menschen, und das ist auch völlig okay, die gelähmt sind durch einfach eine Krise, die Ängste haben, die Existenzängste haben. Das kommt ja auch immer darauf an, was so man als persönliches Päckchen mit hat, ne? Und aber auch wie die persönliche Realität um einen rum ist, ne? Ob man Familie hat, wie so die Existenzsicherung ist. Und ich finde es auch wichtig, tatsächlich diesen Menschen Unterstützung geben zu können oder auch Mut zu machen, sich einfach zu zeigen, sich Unterstützung zu holen, eben auch kostenfreie und auch Mitgefühl mit sich selber zu haben und nicht den Anspruch zu haben, irgendwie sofort wie Phönix aus der Asche, aus der Krise raus zu jumpen und sich neu zu erfinden. Ne? Das kann eine Möglichkeit sein, muss es aber auch nicht. Das kann auch langsamer vonstatten gehen und das ist auch okay.
Das ist eine Durststrecke durchaus für viele und es dauert möglicherweise auch, bis sie sich Hilfe suchen. Und dann ist diese Hilfe ja vielleicht auch nicht immer kostenfrei. Man muss gucken, kann ich mir das überhaupt leisten, ja. Einen Coach oder andere Möglichkeiten. Was gibt es denn für Möglichkeiten, wenn ich sage, oh, ich muss jetzt jeden Cent zusammensuchen und bräuchte trotzdem Unterstützung. Ich gucke, was gibt es an Fördermöglichkeiten des Staates, was kann ich für Quellen anzapfen, was kann man darüber hinaus machen in solchen Momenten?
Ja, also wenn Sie jetzt fragen, was es für Fördermöglichkeiten gibt, ne, die auch kostenlos sind oder kostengünstig, also tatsächlich, wenn man in Kurzarbeit ist oder ALG 1 oder 2 Anspruch hat, dann kann man über die Arbeitsagentur einen Vermittlungsgutschein beantragen. Das muss man dann mit seinem Berater besprechen und dann stehen einem Coachings oder Trainings zu. Das sind sehr geschulte Kolleginnen und Kollegen, die eben speziell für Neuorientierung oder Krisensituationen auch geschult sind und da eben Unterstützungsleistung geben können. Ne? Also das ist eine Möglichkeit.
Ist das bekannt? Wissen das viele? Oder wie ist so Ihre Erfahrung?
Also meine Erfahrung ist, das ist nicht so bekannt. Da geht man natürlich auch vielleicht als Arbeitsagentur nicht total mit hausieren. Ne? Oder man muss eben gezielt fragen. Das ist auch beraterabhängig. Ich habe das auch lange Zeit gemacht, also tatsächlich als Externe für die Arbeitsagentur eben gecoacht über diese Vermittlungsgutscheine und da kommen schon genügend Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen, die dann eben auch diese Leistung in Anspruch nehmen.
Wie lange dauert so ein Coaching?
Das kommt ganz darauf an, das ist individuell abzustimmen mit dem jeweiligen Berater. Also je nachdem, was da auch für ein Hintergrund ist und wie tief jemand auch in der Krise steckt oder wie schwierig oder leicht in Anführungsstrichen jemand auch wieder vermittelbar ist.
Und das betrifft alle, die können dieses Angebot in Anspruch nehmen oder sind das nur die Selbstständigen oder wer nimmt das in Anspruch?
Also über die Arbeitsagentur sind das üblicherweise auch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, also nicht unbedingt die Selbstständigen, die können das schon auch in Anspruch nehmen. Aber das sind eher Menschen, die ALG 1 oder 2 eben gerade Leistung beziehen oder eben in Kurzarbeit sind.
Darüber können wir gleich noch mehr reden. Wir werden nämlich gleich nach den Nachrichten weiter diskutieren, auch mit einem Pressesprecher der Arbeitsagentur, wie die aktuelle Situation ist, was es für Möglichkeiten gibt. Und wir sind gespannt auf Ihre Anrufe, auf Ihre Erfahrungen mit dieser Situation, mit Ihren beruflichen Veränderungen. Sie können uns anrufen unter 00800 4464 4464 oder eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Die Lebenszeit meldet sich zurück. Berufliche Neuorientierung, wirtschaftliche Perspektiven nach der Krise lautet unser Thema heute. Und wir bedenken dabei natürlich auch, dass die Krise noch nicht hinter uns liegt. Die Arbeitslosigkeit ist wegen der Corona-Krise stark gestiegen. Die Zahl der Kurzarbeiter ist explodiert. Wie sich die Situation konkret darstellt, darüber spreche ich jetzt gleich mit Christian Ludwig von der Bundesagentur für Arbeit. Aber Sie können uns auch weiterhin kostenfrei anrufen unter 00800 4464 4464. Oder eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn Sie gegebenenfalls zurückgerufen werden möchten. Wir sind nämlich gespannt auf Ihre Erfahrung. Wie hat sich Ihre berufliche Situation verändert durch Corona? Wie gehen Sie damit um? Wo finden Sie vielleicht Solidarität und Unterstützung? Bilden Sie sich möglicherweise weiter? Oder haben Sie schon kreativ neue Lösungen gesucht und vielleicht auch gefunden? Rufen Sie uns also gerne an. Ich bin jetzt telefonisch verbunden mit Christian Ludwig, Pressesprecher bei der Bundesagentur für Arbeit. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, schöne Grüße aus Nürnberg.
Ja, Herr Ludwig, wir haben eben von Frau Richter schon gehört, was es für Möglichkeiten gibt, auch für Coachings, für Weiterbildung. Wir wollen aber nochmal genauer gucken, wie sich diese Situation darstellt für Menschen, die Corona-bedingt ihren Job verloren haben oder sich neu orientiert haben. Da gibt es natürlich, das sind alles ja keine Einzelfälle, ganz vielen Menschen geht es ähnlich. Können Sie konkreter sagen, wie sich die Zahl der Arbeitslosen entwickelt hat seit April 2020?
Ja, die große Corona-Welle ging ja eigentlich im März oder ab Mitte März los. Und wir sehen, dass seit von April bis Juni sich die Arbeitslosigkeit schon um 518.000 Menschen erhöht hat. Wir haben jetzt eine Arbeitslosenquote von 6,2%. Das ist natürlich deutlich mehr als vorher.
Wie viele Kurzarbeiter sind denn aktuell gemeldet?
Wir haben die genauen Zahlen für die Menschen, die tatsächlich in Kurzarbeit sind, die frischesten Zahlen für den April. Da waren das knapp 7 Millionen, also 6,8 Millionen. Die Unternehmen haben vorher Bedarf angemeldet und gesagt, dass sie wahrscheinlich Kurzarbeit machen würden. Da haben wir von 12 Millionen Personen eine Anzeige, aber tatsächlich waren es bis jetzt 6,8. Die neuen Zahlen kommen nächste Woche raus, aber das wird wahrscheinlich in dem Bereich bleiben.
Also hat sich da nichts verschärft in der Richtung möglicherweise?
Ja, der große Anstieg ist einfach vorbei. Das heißt, wir sehen da einfach auch jetzt schon eine bisschen eine kleine Verbesserung.
Ja. Was haben Sie für Rückmeldungen von Solo-Selbstständigen? Wie viele von denen sind in die Arbeitslosigkeit gerutscht?
Also Solo-Selbstständige haben ja das Problem, dass der Lebensunterhalt gewährleistet muss. Und wir haben seit Beginn der Krise ungefähr 64.000 Selbstständige mehr im Sozialgesetzbuch 2. Also das heißt, dass sie bei den Jobcentern betreut werden. Mhm. Mehr als üblich, ja.
Werden die durch bestimmte Förderprogramme auch aufgefangen?
Ja, man hat da direkt dann die Möglichkeit zu gucken, die Zeit, die man jetzt leider nicht mit Aufträgen beschäftigen kann, dass man da schauen kann, dass man sich womöglich auch in bestimmten Bereichen weiterentwickelt, weiterbilden kann. Ob das nur Bilanzgeschichten sind oder Marketingmaßnahmen. Es gibt ja die Möglichkeiten von Fortbildung, von kleinen Qualifizierungsmaßnahmen. Aber auch das Coaching, was eben schon angesprochen wurde, dass da einfach gemeinsam geguckt wird mit einem Coach, was läuft, in welche Richtung kann ich mich verändern, was kann ich besser machen, wie kann ich mich besser aufstellen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die den Menschen dann angeboten werden können.
Wie groß ist denn derzeit das Angebot und auch die Nachfrage nach Umschulung oder auch nach Weiterbildung? Die sind ja Corona-bedingt anfangs auch stark runtergefahren worden.
Ja, die Weiterbildungen, die in einer 1-zu-1-Situation stattgefunden haben, also persönlich, die waren natürlich nicht möglich während dieser Zeit. Das geht langsam wieder los. Andererseits gibt es und gab es natürlich auch Online-Fortbildungen, die konnten die ganze Zeit weiterbelegt werden. Und das Interesse ist jetzt eigentlich wieder so wie vorher. Das heißt, die Menschen haben ja Interesse, sich weiterzubilden, sich fortzubilden, sich zu qualifizieren. Weil es ist ja schon klar, je besser ich qualifiziert bin, desto nachhaltiger, sicherer und besser und auch besser bezahlt ist mein Arbeitsplatz. Das heißt, die Angebote gehen jetzt wieder los. Oder auch die 1-zu-1-Angebote gehen jetzt wieder los und die werden auch wieder nachgefragt. Und wir haben ja Beratungsgespräche, momentan hauptsächlich telefonisch und online, aber auch da öffnen die Häuser langsam wieder, unsere Jobcenter und Agenturen, dass man da auch nach und nach wieder mit persönlichen Gesprächen beginnen kann.
Gibt es denn in dieser Zeit auch den Mut zu Unternehmensneugründungen beziehungsweise wagen Menschen den Schritt in die Solo-Selbstständigkeit?
Ja, also genauere Daten zu den Unternehmensgründungen liegen uns nicht vor, aber es gab und gibt immer Menschen, die den Mut haben, Unternehmen zu gründen, auch jetzt. Und das mag ja auch eine Nische sein. Das heißt, das, was bisher war, was bisher gelaufen ist, ist schwierig und jetzt mache ich den Schritt, jetzt wage ich den Schritt. Also wir haben Förderinstrumente für Leute, die sich selbstständig machen, in Agenturen und in Jobcentern. Und da sehen wir, dass die Förderfälle, nennen wir das, also die Leute quasi, die mit denen begonnen haben, dass das ziemlich heruntergegangen ist zum Anfang des Jahres, aber jetzt wieder tatsächlich sich stabilisiert. Und das, man kann sagen, so zwischen 1.900 und 1.200 Eintritte gibt es tatsächlich jeden Monat in diese Instrumente. Das heißt, 1.200 Menschen haben jetzt im Juni mit solcher Selbstständigkeit begonnen. Das heißt, es gibt es.
Mhm. Und die bekommen auch als Existenzgründer entsprechende Förderung.
Ja, das sind finanzielle Förderungen, parallel laufend zum Arbeitslosengeld beispielsweise. Mhm. Das wird dann obendrauf gezahlt.
Was raten Sie eigentlich Menschen, die vielleicht jetzt in Kurzarbeit sind und die Sorge haben, dass sie möglicherweise entlassen werden könnten? Hilft da schon jetzt der Gang zum Arbeitsamt?
Ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Jetzt schon die Suche auch, die Unterstützung von Profis, von Kollegen zu suchen, also wie die Kollegin, mit der Sie vorhin gesprochen haben, oder zu den Agenturen zu gehen, sich ein Beratungsgespräch zu besorgen, zu beraten, online, telefonisch, eine individuelle Beratung. Wie ist der Stand? Wie kann es weitergehen? Wie kann es vielleicht nach dieser Krise aussehen, wenn ich jetzt das Gefühl habe, mein Arbeitsplatz ist auch nicht mehr so ganz sicher, weil es eine Transformation stattfinden wird. Denn jetzt das Gespräch suchen, lieber früher als später.
Ja, vielen Dank. Christian Ludwig war das, Pressesprecher bei der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg, dass Sie uns da einen kleinen Eindruck gegeben haben, welche Möglichkeiten Menschen haben, die jetzt in beruflich unsicheren Situationen sind. Vielen Dank. Frau Richter, wir haben jetzt gehört, was Herr Ludwig gesagt hat. Es passiert einiges. Man kann etwas machen in diesen beruflich schwierigen Zeiten. Wie erleben Sie das? Haben Sie die Menschen, die sagen, okay, ich versuche alles an Land zu ziehen, was möglich ist, oder ganz viele Fäden in die Hand zu nehmen, oder brauchen die erstmal einen psychologischen Aufbau sozusagen?
Das kommt auch tatsächlich auf die individuelle Situation an. Also tatsächlich, ich mache auch viel Stress- und Burnout-Prävention und habe auch eine Traumatherapie-Ausbildung. Und meine Erfahrung ist schon, dass natürlich Krise Ängste nach oben spült, die vielleicht eh schon da waren, oder auch Päckchen, wie mit Krise oder Ungewissheit umgegangen wird. Und dass dann, wenn das zu stark wird, erstmal es darum geht, wirklich Ängste zu lösen und wieder zu stabilisieren, bevor es in Aktionen und eine Neuerfindung der beruflichen Situation geht. Es gibt aber auch Menschen, die sind wie der Kollege mit dem Alpaka-Calling, also einfach total motiviert. Und ich kenne auch einige, die zu mir kommen oder auch einfach aus meinem Kollegennetzwerk, die sich auch jetzt nochmal selbstständig machen, nochmal eine neue Idee raushauen und so ein bisschen agiler tatsächlich reagieren auf das, was jetzt gerade einfach gesellschaftlich und am Markt passiert, und darin auch Chancen sehen und auch Lust haben, einfach zu gestalten. Und wenn das in 3 Monaten wieder weg ist, dann ist es weg und dann entsteht was Neues. Also tatsächlich ist das sehr vielseitig, was einfach gerade passiert. Ne?
Dass die Corona-Krise ein Umdenken und Kreativität erfordert, das sieht man ja an vielen Stellen, zum Beispiel auch in Berlin. Dort ist aus der Kugelbahn Wedding, eine Bahn mit Kegelbahn und Live-Musik, jetzt der Kulturspäti, also so eine Art Kulturkiosk geworden, wo man von Bambus, Klopapier bis Gitarrenseiten, von T-Shirts bis Kichererbsenmehl diverse Dinge bekommt bis spät abends. Und wie es dazu gekommen ist, das kann uns jetzt Jessica Schmidt erzählen, die am Telefon ist. Hallo Frau Schmidt.
Hallo.
Frau Schmidt, wie sah es denn bei Ihnen aus im März dieses Jahres?
Also wir wurden natürlich wie viele andere davon komplett überrumpelt, dass die Clubs und die Bars geschlossen worden sind, und zu Anfang war ja noch gar nicht klar, wie lange das anhalten würde. Ich dachte anfangs, das wären vielleicht ein paar Wochen. Und dann war aber schnell klar, das wird längerfristig überhaupt nicht zu dem zurückkehren, was es einmal war. Und selbst mit den Hilfen der Regierung würde es das Problem eigentlich nur um 1-2 Monate verschieben. Aber gleichzeitig brauchte es eine neue Idee in unseren Augen. Also wir sind zu zweit, Frau Franke und ich, die schafft, nachhaltig etwas Neues zu entwerfen, was dann auch diesen Ort am Leben hält.
Wie war denn dieser Prozess? Am Anfang wahrscheinlich Ängste, Unsicherheit möglicherweise?
Ja, auf jeden Fall. Also wir wussten überhaupt nicht, was kommt. Es gab keine Planungssicherheit. Wir haben eigentlich von einem Tag auf den anderen agiert, immer wieder Nachrichten gehört. Wir sind mit 2 Läden betroffen. Also wir hatten auch noch ein kleines Restaurant, was an die Bedingungen angepasst werden musste. Und das war schon sehr beängstigend, da wir in einem Bereich tätig sind, der nicht wirklich schafft, auch etwas auf die hohe Kante zu legen, wo man weiß, man hat jetzt erstmal Zeit, kann erstmal gucken und entscheidet dann eben neu.
Und dann haben Sie geguckt, wo kriegen Sie finanzielle oder auch ideelle Unterstützung?
Genau, also wir haben dann innerhalb weniger Wochen versucht, Darlehen zu bekommen, die wir auch bekommen haben von privaten Investoren. Wir haben ein neues Konzept entworfen und geguckt, was ist eigentlich unser kulturelles Kapital, also unser Potenzial, worauf hätten wir Lust und wovon sind wir überzeugt, dass es auch klappen könnte. Und da sind wir eben auf die Idee des Kulturspätis gekommen, indem wir Lebensmittel aus regionaler Erzeugung, möglicherweise nachhaltig produziert, biologisch angebaut, in unser Konzept integrieren können, weil wir das sowieso als Privatperson und auch mit unserem Restaurant immer schon zum Thema hatten. Und zusätzlich wollten wir eben unseren alten Aspekt, nämlich die Form der Musik und der Unterhaltung und auch der Barkultur, nicht verlieren, und haben dann aus diesen 3 Komponenten, es legt mal ein DJ auf, die Live-Musik fällt ja weg, es gibt auch Produkte wie Gitarrenseiten für Musiker, die weiterhin kommen können. Die Leute können Getränke von der Bar konsumieren, aber sie können auch den Winzer kennenlernen oder die Leute aus der Uckermark, die tolle Seifen oder Schnäpse herstellen, die sie eben hier dann erwerben können.
Das heißt, Sie konnten bestehende Netzwerke schon mal nutzen und das dann ausweiten?
Unbedingt. Also ich glaube, ohne bestehende Ansatzpunkte hätte das so wahrscheinlich nicht geklappt, weil das war ein unglaublicher Kraftakt, das auf die Beine zu stellen.
Sind Sie dabei auch auf Schwierigkeiten gestoßen bei der Umsetzung Ihres Plans?
Teils, teils. Also wir haben einerseits ganz gute Erfahrungen gemacht mit unserem Vermieter, der sofort gesagt hat, ja, ihr könnt umnutzen, weil laut Mietvertrag würde einer Umnutzung möglicherweise die Kündigung auch ins Haus flattern, weil man eben nur für einen bestimmten Zweck gemietet hat und eben nicht für einen anderen. Das hat total gut geklappt. Gleichzeitig, was ich auch toll fand, wir haben relativ schnell vom Ordnungsamt die Erlaubnis bekommen, umzunutzen. Das dauert sonst Wochen und Monate. Schwierigkeiten hatten wir aber mit der Generierung von Außenplätzen. Also wir mussten ja unser komplettes Business eigentlich nach außen verlagern. Und das hat richtig, richtig lange gedauert. Und wir mussten zusätzlich auch noch, ich glaube, 1.200 € bezahlen für Plätze, die wir eigentlich aufgrund der Auflagen verloren haben und nicht neu dazugewonnen haben, hat uns das eben auch noch recht viel Geld gekostet.
Das heißt also, vor Ihrem Kiosk sozusagen kann man sich noch hinsetzen und diese Plätze.
Genau, wir haben einen Biergarten vorne und hinten jetzt, genau.
Und wie ist die Resonanz? Hat Ihre Kundschaft das gleich positiv aufgenommen?
Also wir waren sehr überrascht, wie positiv das aufgenommen worden ist. Ich glaube, die Leute liefen auch etwas auf dem Zahnfleisch. Die wollten raus, die wollten wieder was Neues erleben. Und der Zuspruch war sehr, sehr gut. Und es hat uns total gefreut. Wir sind mit den Nachbarn wieder neu ins Gespräch gekommen. Es wurde sehr, sehr gut angenommen, ja.
Wie ist es, haben Sie im Laufe dieses Prozesses, das ging ja nicht von heute auf morgen, an sich selber Veränderungen bemerkt? Haben Sie neue Talente entwickelt?
Neue Talente entwickelt, weiß ich nicht, aber ich glaube, also sowohl die Frau Franke als auch ich, wir haben früher mal sehr viel Sport getrieben und ich glaube, das macht, dass man, wenn man denkt, man kann nicht mehr, kann man immer noch und dann kann man unglaublich viele Kräfte freisetzen und auch in Krisenzeiten haben wir sehr gut zusammen funktioniert. Wir haben aufgehört, über negative Sachen zu sprechen, sondern immer nur noch über die nötigsten und die positiven Sachen gesprochen, weil einen das wirklich runterzieht.
Ich gebe das mal weiter hier, Frau Richter, wenn man das hört. Frau Schmidt sagt, man muss zusammenhalten, man muss versuchen, den Blick auf das Positive zu fokussieren. Das sind wahrscheinlich auch Elemente in Ihrer Coaching-Praxis.
Ja, absolut. Also tatsächlich Fokus auf das, was möglich ist. Das ist natürlich hilfreich und tatsächlich sich zusammenzuschließen. Also die beiden waren ja jetzt auch zu zweit oder wenn man eben ganz alleine ist, sucht man sich am besten eine Gruppe, die einem auch einfach moralische Unterstützung gibt oder einfach mal Sparringspartner ist. Aber also meiner Meinung nach ist es eben auch wichtig, die Anteile zu würdigen, die eben mal nicht mehr können oder einfach verzweifelt sind, weil die sind ja auch da.
Ne? Das haben Sie wahrscheinlich auch erlebt, Frau Schmidt, diese Phasen.
Ja, auf jeden Fall. Und da hat natürlich unser Umfeld auch, also Familie, Freunde, die haben natürlich da auch ganze Arbeit geleistet und haben uns aufgefangen, kann man schon so sagen, ja.
Und weil Sie jetzt mit Ihrem Unternehmergeist und Einfallsreichtum der Corona-Krise getrotzt haben, haben Sie mit Ihrer innovativen Geschäftsidee jetzt den Leuchtturm gewonnen. Das ist ein Ideenpreis für Kleinunternehmen, den der Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschlands, die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbstständigenverbände und Vistaprinz ins Leben gerufen haben. Sind Sie gleich darauf gekommen? Wie kann ich mich da irgendwie positionieren und möglicherweise auch einen Preis einheimsen?
Also tatsächlich hat die Nachbarschaft uns auf diesen Preis hingewiesen und hat uns den weitergeleitet und meinte, Mensch, schaut doch mal, das passt doch total zu euch. Und dann haben wir uns darauf beworben und haben unsere Geschichte erzählt und haben unser Konzept vorgelegt. Und tatsächlich wurden wir ausgesucht. Wir waren sehr überrascht und super doll erfreut, dass erstens auch eine kleine finanzielle Unterstützung dabei reinkam und eben auch von Seiten der Verbände so etwas honoriert wird. Weil damit fühlt man sich ja dann doch sehr allein, weil am Ende hat man ja nichts falsch gemacht, sondern es sind einfach Sachen ins Leben getreten, die bestimmte Dinge von heute auf morgen nicht mehr möglich machen. Und darauf so zu reagieren, erfordert schon wirklich sehr viel auch Mut. Also wir waren dann sehr stolz darauf, dass wir mutig waren und dass wir nicht gesagt haben, wir kündigen den Mietvertrag, weil es ist alles aussichtslos.
Ja, damit waren immerhin 5.000 € Preisgeld verbunden, die Sie dann gleich reinvestiert haben.
Ja, auf jeden Fall. Also die Löcher, die dabei entstanden sind finanziell, sind an vielen Stellen groß und das hilft natürlich, das ein oder andere Loch zu stopfen, ja, definitiv.
Ja, vielen Dank, Jessica Schmidt, dass Sie uns einen Eindruck vermittelt haben von Ihrem kreativen Umgang mit der Corona-Krise und dem Kulturspäti. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.
Und am Dankeschön ebenso.
Gerne. Und ich begrüße jetzt am Telefon Alexander von Krusek aus Braunschweig. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Krusek, wie sind Sie durch die Corona-Krise gekommen beruflich?
Ja, wir haben gemeinsam mit ein paar Freunden ein Café gegründet und Du hast das als Verein gestartet und dann warst du das Café Bruns in Braunschweig und dann warst du das am Anfang der Krise, muss ich sagen, dass ich persönlich mit ganz anderen Themen beschäftigt war und eigentlich keine Zeit hatte, mich so richtig um den Betrieb zu kümmern. Dann haben sich 12 Mitarbeiter zusammengetan und einen Lieferdienst aufgebaut. Und durch den Lieferdienst konnten wir dann Kontakt zu den Gästen halten, hatten auch 12.000 Euro Umsatz im ersten Monat, also was wirklich gigantisch war für uns als kleines Café. Allerdings hatten wir 10.000 Euro Kosten und davon waren ungefähr 5.000 Euro durch Personalkosten verursacht. Das sind jetzt keine Riesenbeträge und ich weiß, dass es anderen Beträgen oder anderen Betrieben um ganz andere Summen geht, aber für uns als kleines Café war das dann eine Riesensache, dass wir 2.000 Euro selber finanzieren konnten und dass ich eben die Mitarbeiter nicht komplett alle in Kurzarbeit schicken musste. Mhm. Und dann war es so, dass quasi wir bei der N-Bank in Niedersachsen den Antrag gestellt haben. Wir hätten 5.000 Euro Fördermittel bekommen können. Und dann wurde uns aber gesagt, dadurch, dass wir den Lieferdienst hatten, wo uns die Stadt auch zu ermutigt hatte, den anzugehen, dass eben die Personalkosten, die beim Lieferdienst entstanden sind, nicht gegengerechnet werden dürfen, sodass wir auf dem Papier für die 7.000 Euro Gewinn gemacht haben oder 8.000. Und ja, so ist uns die Förderung komplett entgangen, obwohl wir versucht hatten, sozusagen selber unseren Beitrag zu leisten. Mhm. War eine schwierige Zeit und wir sind jetzt in der glücklichen Situation, dass ich mit einem Freund zusammen noch eine Rooftop-Bar habe, also oder betreibe ich, mir gehört die nicht, aber ihm. Und wir dürfen dort das Essen verkaufen und dass wir darüber gut über den Sommer kommen. Uns geht es jetzt gerade besser als vielen anderen. Ich weiß hier, das Nachtleben in Braunschweig ist komplett gefährdet, dass es zusammenbricht. Und ja, ich befürchte, dass dann eben Personen einsteigen, die diese Clubs hinterher als zum Geldwaschen brauchen. Aber dass diejenigen, die das ehrlich machen, ja, rausgedrängt werden. Und wir hatten jetzt letzte Woche ein Gespräch mit dem niedersächsischen Wirtschaftsminister. Der war hier und hatte mit uns gesprochen und das sieht ja wirklich so aus, dass das noch über Monate alles geschlossen bleiben wird und das ist wirklich dramatisch. Also uns persönlich geht's gut, aber ich glaube, die Situation ist wirklich, wirklich krass und die eigenen Probleme, die man hat, sind dann auch gering im Verhältnis zu dem, was auch andere durchmachen. Mhm. Ja.
Ja, Sie relativieren das natürlich vor dem Hintergrund, dass viele ganz arbeitslos sind und Sie haben einen kreativen Weg gefunden. Das heißt, das Café, das bestand schon vorher und dann haben Sie den Lieferdienst dazu aufgebaut.
Genau.
Und damit auch ja Ihre Kundschaft halten können, wenn ich, oder vielleicht auch neue dazu
also
gewonnen.
Wir sprechen immer von Gästen, mhm, aber im Prinzip stimmt es. Und letztendlich wissen Sie auch sozusagen um diese Wechselwirkung. Wir haben das als einen Ort geschaffen, um eben, ja, weil ich gerne in einer Stadt lebe, wo Cafés sind und man kann damit nicht wirklich Geld verdienen. Und noch schlimmer ist, dass die Mitarbeiter, die wir beschäftigen, dass wir die nicht gut bezahlen können. Mhm. Aber das war so ein Herzensanliegen, einfach die Stadt mitzugestalten, die Stadt schöner zu machen. Und genau, und da jetzt eben Kontakt zu den Gästen zu behalten, das war ganz wichtig und eben auch großartig, dass die uns so unterstützt haben. Mhm. Ja.
Herr Kusik, was würden Sie?
Ja? Noch ein Gedanke für mich. Sie hatten vorhin gefragt, ob sich Leute in die Selbstständigkeit wagen.
Ja.
Ein Freund von mir ist Autohändler und erzählt mir, dass immer wieder Leute zu ihm kommen und Sprinter mieten, in die Selbstständigkeit gehen und dann quasi für die Paketdienste arbeiten. Mhm. Und ich befürchte, dass ein Teil dieser 1200 Selbstständigkeiten auch einfach darauf zurückzuführen ist, dass einige einfach im primären Arbeitsmarkt keinen Platz mehr finden und dann in die Selbstständigkeit gehen, um ja letztendlich unter Mindestlohn für andere Konzerne zu arbeiten. Aber ja, genau.
Da muss man wirklich gucken, also wie die Arbeitsmöglichkeiten da sind. Einerseits ist es ja ein Wagnis, diese Selbstständigkeit zu machen. Und Sie haben ja auch etwas gewagt, einen neuen Weg gewagt. Was würden Sie anderen Hörern und Hörerinnen vielleicht mit auf den Weg geben?
Also was mir total wichtig war und ist, dass man in so einer Krise nicht versucht daran festzuhalten, wie es letzte Woche noch war. Und das war ja wirklich auch immer wieder in der Zeit, gab es ständig Veränderungen. sondern dass man immer wieder guckt, was könnte der nächste Schritt sein. Und teilweise habe ich gemerkt, mir fehlt dazu dann zwischenzeitlich die Kraft. Und dann haben andere mitgeholfen, Freunde, dort auch einfach zu sagen, hier, was denkt ihr dazu? Und dann wird man selber wieder zum Gesprächspartner für andere, die dann irgendwann eben auch in dieser Situation sind, dass sie gerade nicht wissen, wie es weitergeht. Und ich glaube, dort immer wieder zu gucken, wie kann es weitergehen, nach vorne zu gucken, optimistisch zu bleiben. Ich glaube, das ist in der Krise ganz wichtig. Sonst ja, zieht es einem, glaube ich, den letzten Saft aus dem Akku.
Ja. Ja. Vielen Dank, Alexander von Krusek, dass Sie uns geschildert haben, wie es Ihnen ergangen ist. Und ja, ich möchte auch alle weiteren ermuntern, uns anzurufen, wenn Sie eine Idee haben, wenn Sie auch nur schildern wollen, wie es Ihnen ergeht. Sie können uns anrufen unter 00800 446 44 64 oder eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und Frau Richter, jetzt, wenn wir das gehört haben, auch für Herr Krusek hat das ja ganz eindrücklich geschildert, dieses erstmal auf den nächsten Schritt gucken. Also man muss nicht gleich die perfekte Idee haben.
Nee, tatsächlich. Das ist einfach gerade auch gar nicht möglich, langfristig zu planen, weil wir einfach auch gar nicht wissen, wie lang dauert diese Krise noch, was hat das für wirtschaftliche Auswirkungen tatsächlich konkret. Von daher ist dieses agile Arbeiten, wie man das ja auch schon vorher genannt hat, oder dieses flexiblere, einfach gucken, was ist jetzt möglich, was sind nächste gute Schritte, ohne diesen Perfektionismus da anzusetzen. Das ist wirklich eigentlich das, wie es jetzt gerade funktioniert und so wie ich zum Beispiel auch gerade mein Arbeitsleben gestalte. Anders geht es nämlich auch da nicht.
Ne? Auch durch die Digitalisierung wieder neue Möglichkeiten wahrscheinlich.
Ja, absolut. Ne? Durch die Digitalisierung oder so Hybridlösungen gibt es jetzt teilweise was offline und teilweise was online und so weiter. Das muss sich ja auch immer wieder anpassen. Ne? Also das erlebe ich auch, dass sich einfach immer mehr Menschen damit beschäftigen, wie kann ich überhaupt digital kompetent werden, und zwar richtig, ne? Also nicht nur einfach Zoom anschalten.
Wie war das für Sie persönlich? Konnten Sie da schon direkt anschließen?
Also wie gesagt, ich habe schon digital gearbeitet, aber jetzt nicht in dem Maße oder in dieser Professionalisierung. Ich habe auch mit Kollegen Netzwerk gegründet, wir haben geübt. Ich habe tatsächlich auch so ein Beratertraining absolviert, wie man wirklich sehr gelingende Online-Formate jetzt gestalten kann. Mit Kniffs und Tricks. Ja, und so lerne ich auch.
So lernen wir alle weiter in dieser Krise und werden nach den Nachrichten auch weiter diskutieren über berufliche Neuorientierung. Gerne auch mit Ihren Eindrücken unter 00800 446 44 64. Weiterhin mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Mit der Corona-Krise kam es für viele Menschen teilweise zu existenzbedrohlichen beruflichen Veränderungen. Betriebe mussten schließen, Unternehmen kündigten Mitarbeitern und etliche Solo-Selbstständige bekamen aufgrund der Pandemie-Maßnahmen keine Aufträge mehr. Einiges hat es gegeben an staatlichen Förderhilfen und Unterstützungen, das haben wir auch schon gehört. Aber für die, die es persönlich betrifft, die womöglich plötzlich arbeitslos sind, ist es eine neue Erfahrung, die sie ängstigt und verunsichert, aber die sie vielleicht auch kreative Auswege suchen lässt. Berufliche Neuorientierung, wirtschaftliche Perspektiven nach der Krise beschäftigen uns noch bis 11.30 Uhr. Wir haben schon gehört vom Alpaka-Curling, vom Kulturspäti in Berlin-Wedding, vom Café- und Lieferdienst in Braunschweig, alles Geschäftsideen, die es so vor Corona noch nicht gegeben hat und die aus der Not geboren wurden. Und wir werden sicher auch noch viele weitere Beispiele hören für berufliche Veränderungen und sind weiterhin gespannt auf Ihre Fragen und persönlichen Erfahrungen mit beruflichen Veränderungen durch die Corona-Krise. Wie ist es Ihnen ergangen? Sind Sie von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit betroffen? Oder bilden Sie sich weiter? Wagen Sie womöglich etwas ganz Neues? Rufen Sie uns kostenfrei an unter 00800 446 44 64 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und am Telefon begrüße ich jetzt Denise Seihan aus Karlsruhe. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Frau Seihan, ich lese, Sie sind Konzert- und Opernsängerin, ein Beruf, der wahrscheinlich auch jetzt in der Corona-Zeit ja nicht so einfach auszuüben war.
Definitiv. Also man muss sagen, wir haben de facto Berufsverbot, ganz klar. Also ganz natürlich, kleine Formate funktionieren so ein bisschen, aber damit kann man natürlich auch kein Geld verdienen. Also die Konzertveranstalter sind halt gezwungen, ihr Publikum auf ein Mindestmaß zusammenzukürzen, und damit kann man natürlich keine Einnahmen generieren, das ist klar. Und ich, ehrlich gesagt, Ich sehe das wirklich mit großer Sorge, wie viele davon überleben werden. Und von der Politik kommt halt nicht so wirklich Hilfe, muss man einfach sagen. Ich habe das große Glück, dass ich in Baden-Württemberg wohne und da gab es die Hilfe. Das war diese Soforthilfe war unabhängig von den Betriebskosten. Also man konnte die für Lebenshaltungskosten verwenden. Ich habe davon tatsächlich sogar 2 Coachings gemacht, beziehungsweise bin noch dabei, was super ist. Also für mich ist das wirklich fantastisch. Bei mir persönlich war es so, ich habe natürlich Konzertausfälle gehabt, aber dadurch, dass ich halt freischaffend bin und sowieso immer gucken muss, dass ich mich relativ breit aufstelle, habe ich Unterrichte und das ist zum Glück fast gar nicht eingebrochen. Also da konnte ich auf Online-Unterricht umschalten und das hat sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Ist natürlich auch nur eine Übergangslösung. So.
Das heißt, Sie vermissen auch den persönlichen Kontakt wahrscheinlich mit anderen Schülern.
Ja, ja. Also es war bei mir tatsächlich so, dadurch, dass ich ein großes Musikzimmer hatte, konnte ich die Abstandsregeln ohne Probleme einhalten. Also es sind ungefähr die Hälfte sind praktisch live zu mir gekommen, die andere Hälfte war online und ich habe das immer gemischt, so war das überhaupt kein Problem. Und ich habe halt auch noch einen Minijob und der wurde auch weiter bezahlt. Also von daher, für mich war das total okay. Aber ich frage mich halt wirklich, wie das weitergehen soll, vor allem wenn man überlegt, die Kultur- und Kreativwirtschaft hatten 2018 einen Anteil am Bruttoinlandsprodukt von 2,9, also mit 100,5 Milliarden. Und das ist nur, vor uns ist nur Maschinenbau mit 107,1 Milliarden und der Fahrzeugbau mit 166,7 Milliarden. Also wir sind total systemrelevant. Und mich macht es wirklich wütend, dass die Bundesregierung da nicht aus dem Quark kommt und die sich gegenseitig wirklich bremsen. Also Frau Grütters und Herr Altmaier etc. Und da muss jetzt wirklich dringend was passieren.
Was müsste denn Ihrer Meinung nach passieren? Also was fehlt? Es gibt ja Maßnahmen, die sagen, Sie haben auch von der Soforthilfe profitiert. Das ist ja etwas, glaube ich, um erst einmal überhaupt zu sich zu kommen, um diese Existenzunsicherheit überhaupt aufzufangen.
Genau, aber ich natürlich jetzt gerade ist es so, es ist ja wieder aufgelegt worden. Und ich überlege natürlich jetzt schon, ob ich die jetzt tatsächlich nochmal beantragen soll oder nicht, weil ich meine, meine Schüler gehen ja weiter. Das Problem ist nur, ich weiß halt nicht, ich kann halt momentan nicht wirklich Konzerte generieren. Und also ich weiß einfach nicht, was die Zukunft bringt. Kann ich das, weil wenn ich dann zu viel verdiene oder dann doch mehr Aufträge habe, muss ich das unter Umständen ja zurückzahlen. Und also es ist so ein bisschen, ich finde es echt schwierig. Also vor allem finde ich es schwierig für meine Kollegen, die halt wirklich nur von Konzerten leben. Die haben ihre absolute Hochzeit vor Ostern in der Passionszeit. Also ist so die Hälfte ihres Jahreseinkommens verdienen die dort, da genau, wo die Corona-Krise ausgebrochen ist. Und nochmal vor Weihnachten. Und ich sag mal so, mit dem Hartz IV, das funktioniert bei dem Künstler, also bei den Leuten, bei den Künstlerkollegen, die sowieso einen sehr niedrigen Lebensunterhalt haben, die alleine sind, die eine kleine Wohnung haben, da funktioniert das. Also ich habe einen Freund von mir, der kommt so durch. Aber ich habe auch einen Kollegen, den nenne ich jetzt mal so künstlerischer Mittelstand, der hat ein Auto, der hat ein Haus, der steht vor dem Nichts, der kann kein Hartz IV beantragen. Und ich könnte auch kein Hartz IV beantragen, weil meine Wohnung viel zu groß ist.
Ja. Also viel Unsicherheit. Ich gebe das mal auch weiter hier in die Runde zu Frau Richter, Nina Richter, Wirtschafts- und Sozialpsychologin und Karrierecoach aus Köln. Wenn Sie das jetzt hören, was Frau Seihan sagt, können Sie ihr was auf dem Weg mitgeben in dieser Unsicherheit?
Also tatsächlich erlebe ich das auch als auch durch dieses föderalistisch aufgestellte System. Also es ist sehr unterschiedlich, was ja auch Künstlern und Kulturschaffenden in den einzelnen Ländern angeboten wird, wobei ja jetzt gerade auch nochmal auf Bundesebene was entschieden wurde. Ich glaube, es ist wichtig, sich in Netzwerken zusammenzutun und gemeinschaftlich das Wissen und die Infos, die man so kriegt, zusammenzuschaufeln und zu gucken, okay, was lässt sich daraus ablesen? Im Zweifel würde ich empfehlen, zu beantragen, auch Förderhilfen und zurückzulegen. Ist natürlich auch so ein bisschen so eine halbgare Lösung, aber tatsächlich natürlich das Geld, wenn es noch nicht klar ist, für was darf das wirklich ausgegeben werden und wie viel verdiene ich, dann komplett Geld auszugeben und dann vor dem Problem zu stehen, dass man es wieder zurückzahlen muss und wie man das dann wieder generiert. Das ist ja nur eine Verschiebung des Problems letztendlich. Ja, tatsächlich erlebe ich, also ich habe keinen Stein der Weisen.
Den gibt es da wahrscheinlich auch nicht. Aber Frau Seihern, vielleicht ist das schon ein Hinweis, wie man durch diese Zeit kommt, dass man vielleicht weiß, okay, möglicherweise nehme ich diese Hilfen in Anspruch, lege was zurück und dann kann ich gucken, wie es weitergeht. Sie waren ja schon sehr kreativ darin, wie Sie das trotzdem jetzt die Situation bewältigt haben.
Genau, also ich muss auch sagen, also für mich ist das alles noch total okay gerade. Also ich habe eher sogar davon profitiert, weil ich viel, also durch dieses Coaching und so, das bringt mich unglaublich weiter. Und natürlich hat sie recht, diese Hilfen erstmal zu beantragen und erstmal zu gucken. Und natürlich, es gibt auch diese Netzwerke. Auf Facebook gab es eins, Corona-Selbstständige. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Seite heißt, aber die ist super. Also da gibt es durch die ganze Community, teilt da ihre Informationen. Ich finde nur, ehrlich gesagt, das Einzige, was für uns Künstler jetzt wirklich helfen würde, wenn bedingungsloses Grundeinkommen für, keine Ahnung, die nächsten 6 Monate.
Vielleicht noch ein Thema. Meiner Meinung nach. Genau, für eine weitere Sendung nochmal ein Thema. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns Ihre Erfahrungen geschildert haben, Frau Seihern. Und wir drücken Ihnen die Daumen, dass das alles gut ausgeht weiter für Sie.
Vielen Dank.
Und jetzt begrüße ich am Telefon Jonathan Kümmerle.
Hallo, guten Tag. Hallo
Herr Kümmerle. Ich weiß, Sie sind 24 Jahre alt und BWL-Student in Alfdorf bei Bonn.
Genau.
Herr Kümmerle, Sie haben jetzt in dieser Corona-Zeit etwas ganz Besonderes gewagt. Sie haben ein Unternehmen gegründet. Wie kam es dazu?
Ja, also für uns auch sehr überraschend als Team. Ich mache das dual und ich studiere auch nachhaltige BWL, also nicht ganz klassisch. Genau, deswegen war ich in meiner Praxiszeit in Hamburg und habe dort jemanden kennengelernt, der eben auch in dieser Foodbranche unterwegs ist. Und dann bin ich nach Hamburg gefahren und eine Woche, als ich dann von Hamburg nach Bonn gefahren bin, kam der Anruf: Hey, mir brechen die Umsätze ein, ich baue jetzt einen Lieferdienst auf, hast du Lust, mir zu helfen? Und habe ich gesagt: Sorry, Georg, ich bin in Bonn und kann dir nicht helfen, mein Studium, ich muss das machen. Dann hat er gesagt, ja, ist doch kein Problem, dann mach das doch in Bonn. Und dann war das erstmal so, okay, ich habe meine Bachelorarbeit vor mir, ich habe ein ganzes Semester vor mir und ich weiß eigentlich nicht, wann ich ein Unternehmen aufziehen soll. Und dann saßen da gerade in der WG-Küche noch ein paar andere Freunde von mir und ich habe gesagt, hey, habt ihr Lust? Ich habe hier eine Idee. Und dann alle erstmal so, ja, klar, mal gucken. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir kein Unternehmen gründen werden, aber uns sozusagen Unternehmen suchen, die Probleme haben, ihre Produkte zu vermarkten, wie zum Beispiel ein Gastronom, den wir jetzt auch im Sortiment haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen denen helfen, irgendwie neue Vertriebswege zu finden, Marketing, keine Ahnung, und haben das so auf 3 Monate eigentlich limitieren wollen. Doch dann haben wir einen Partner gebraucht, um das irgendwie auch abzurechnen und abzuwickeln. Und dieser Partner, den haben wir auch gefunden, der ist dann aber leider insolvent gegangen, durch die Corona-Zeit auch. Und dann kam noch die Regionalwert AG ins Spiel. Das ist eine Bürgeraktiengesellschaft, die gibt es verschiedenen in Deutschland. Das ist jetzt Regionalwert AG Rheinland. Und die haben eben ein großes Netzwerk an regionalen Erzeugerinnen. Und dann haben die gesagt, hey, wir kennen einen Notar, der macht das schnell, wir wollen, dass ihr gründet. Dann haben die uns ein kleines Startkapital in Form einer Beteiligung zur Verfügung gestellt, mit Termin mit Notar gemacht und dann haben wir eine UG gegründet.
Wow, und das heißt jetzt, das Ganze heißt Himmel und Äd, also Himmel und Erde, glaube ich, ihr Unternehmen. Genau. Hier in der Region kennt man das auch als ein spezielles Gericht.
Genau.
Das ist, glaube ich, Kartoffel, Apfelmus, Blutwurst, wenn ich richtig informiert bin.
Ganz richtig, ja.
Und,
ja, wir haben uns versucht, so ein bisschen regional zu orientieren, weil unsere Partner, eben die Hamburger, die Likedeler, mit denen arbeiten wir auch noch zusammen. Und die haben sich eben auch einen sehr regionalen Namen gegeben und haben uns ins Herz gelegt, hey, macht es doch auch, weil regionale Produkte brauchen regionalen Namen. Und dann haben wir eben Himmel und Erd als Nationalgericht so Köln-Rheinland ein bisschen genommen, genau.
Aber wie sieht jetzt konkret Ihr Angebot aus? Was bieten Sie an?
Genau, also unser Angebot hat sich auch ein bisschen verändert seit dem Start. Im Start ging es wirklich darum, okay, welche Menschen brauchen Unterstützung beziehungsweise welche Unternehmen. Und das nehmen wir ins Angebot. Zum Beispiel haben wir von diesem Gastronomen, den ich vorhin schon erwähnt hatte, relativ viel im Angebot. Das Problem war aber, dass die Einkaufspreise extrem hoch waren und wir dann keine Kosten eigentlich damit decken konnten. Und das haben wir dann so lange gemacht, wie solange er sozusagen sein Ladenlokal noch geschlossen hatte. Und jetzt seit einer gewissen Zeit läuft das bei ihm wieder an und so. Und dann haben wir uns entschieden, das ein bisschen zu reduzieren. Und momentan haben wir verschiedene Module, also alles bio und regional. Und wir haben zum Beispiel die Gemüsegerda als Modul, den Käsekarl, Fleischfranz oder Feinschmeckerfrieder. Genau.
Das sind alles Produkte, die man dann ordern kann, wenn man möchte, oder die sie weitergeben in den Vertrieb.
Genau, wir haben einen Online-Shop und das Gute ist bei uns, dass wir sozusagen Dienstag Bestellschluss haben, Freitag ist Auslieferung, das heißt, wir lagern nichts, es ist alles sehr frisch, wir bestellen das dann am Dienstagabend bei unseren Erzeugerinnen und dann liefern die uns das Donnerstag oder Freitag und Freitagnachmittag liefern wir das mit dem Lastenfahrrad aus, was auch nochmal sozusagen eine kleine Neuheit ist, weil an sich regionale Gemüse- und Obstkisten mit noch ein paar anderen
das gibt's Sachen ja schon. Dazu,
genau, ist jetzt nicht eine super neue Erfindung so. Und was wir halt wirklich neu machen, ist, dass wir 100% Lastenrad. Wir haben nicht noch irgendwie einen Fahrer für eine schnelle Tour mit dem Auto, sondern wirklich nur Lastenfahrrad. Und da orientieren wir uns jetzt auch ein bisschen neu. Genau.
Wie sehen Sie Ihr Angebot als etwas, ein kleines Experiment, um Berufserfahrung zu sammeln? Sie sind ja noch Studierende, haben aber schon Ihr Marketing-Know-how ja in Ihre Idee eingebracht. Oder wie sagen Sie, das ist das Standbein, da will ich hin, das ist vielleicht etwas Perspektivisches für mein Leben?
Genau, also wir haben, wir sind jetzt 5 Studierende, haben jetzt noch ein neues Mitglied bekommen, einen 6. Studierenden, der sich mehr um die Lastenradlogistik kümmert. Und für uns ist es so, dass mindestens für 60% des Teams, würde ich jetzt mal sagen, ist es ein ernsthaftes Standbein. Und mein Studium, beziehungsweise unser Studium geht jetzt noch bis September bei mir. Ich brauche ein bisschen länger, noch bis Ende Oktober. Das heißt, ab dort volle Power, nur noch das. Und dann investieren wir noch mal mehr Zeit und Liebe in das Ganze. Und dann hoffen wir auch, dass dann irgendwie ein bisschen was zurückkommt und wir davon leben können.
Ja, drücken wir Ihnen die Daumen. Vielen Dank, Jonathan Kümmerler war das, dass Sie uns von Ihrer Firmengründung in Corona-Zeit erzählt haben. Vielleicht ja auch durchaus motivierend für andere. Jetzt begrüße ich am Telefon Moritz Bornhorst aus Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Bornhorst.
Hallo, guten Morgen.
Können Sie uns kurz erzählen, was Ihre Erfahrung ist mit Corona und Ihren beruflichen Umstellungen möglicherweise dadurch?
Genau, also wir sind erstmal vielleicht zu mir. Ich bin der Mitgründer von dem Schokoladen-Startup Theo, Theyo. Und was wir machen ist eigentlich, wir kuratieren gute Schokolade, weil wir halt gesehen haben, dass es so viel schlechtere Schokolade gibt auf dem Markt. Und wir wollen einfach gute Schokolade mehr zugänglich machen. Und da hat uns die Corona-Zeit so ein bisschen geholfen, in Anführungsstrichen, weil wir zum einen primär ein Online-Shop sind und natürlich viele Online-Bestellungen bekommen haben. Und auch sehr unterstützt wurden, so Small-Business-mäßig. Und andererseits haben wir uns befasst mit der Frage, wie kann man jetzt die Zeit quasi nutzen, online Schokolade zugänglicher zu machen und haben ein Konzept entwickelt, Online-Tastings anzubieten. Also wo man dann online die Schokolade verkostet.
Wie kann man sich das vorstellen? Die kommt ja nicht durch den Computer, die Schokolade.
Genau, sehr gute Frage. Genau, also wir schicken, das funktioniert so, dass man sich vorher so eine Art Tasting-Box bestellt, wo verschiedene Premium-Schokoladen drin enthalten sind und ein kleines Tasting-Kit, also so ein kleines Tasting-Heftchen, worin wir noch weitere Anweisungen und Tipps geben. Und die werden dann quasi im Vorfeld verschickt an die Teilnehmerinnen. Und anschließend hat man dann einen Tasting-Termin, den man fest ausmacht mit uns. Wir sind auch beide, also ich, meine Mitgründerin Matita Best, wir sind beide zertifizierte Schokoladentester tatsächlich.
Ach, sowas gibt es. Und
tatsächlich, das wussten wir vorher auch nicht. Ist tatsächlich ganz cool, was man doch alles, wie auch selber natürlich noch lernen können. Und genau, und gemeinsam verkosten wir dann die Schokoladen, erzählen was zu dem Herstellungsprozess generell, wie Schokolade überhaupt hergestellt wird von A bis Z. Um dann die Schokoladen zu verkosten.
Ist das etwas, was Sie ganz neu jetzt entwickelt haben oder kommen Sie ohnehin aus der Branche und haben sich nur noch ein weiteres Feld erobert?
Genau, es ist für uns auch noch super neu. Also wir haben halt, wir sind ungefähr vor 2 Jahren haben wir gegründet und mit dem Vorhaben eben gute Schokolade zu kuratieren. Aber dieses Online-Verkostungskonzept ist jetzt tatsächlich durch die Corona-Zeit entstanden und damit sind wir eigentlich ganz happy, weil das super angenommen wird. Haben da super Erfahrungen mit, weil man natürlich auch verschiedene Zielgruppen bedienen kann, nicht nur in Berlin ist, wie es bei analogen Workshops der Fall wäre, und dann überregional auch diese Tastings gestalten kann.
Wie war denn die Zeit, als es losging mit Corona im März? Hatten Sie dann auch Befürchtungen, jetzt bricht alles ein? Haben Sie auch Phasen der Unsicherheit gehabt oder kam da gleich die neue Idee?
Ja, schon natürlich. Also gerade ich, also wir beide können uns dadurch jetzt noch nicht ganz finanzieren mit dem erwirtschafteten Umsetzen des Startups. Und ich bin noch Freelancer zum Beispiel nebenbei. Also da war natürlich schon eine Befürchtung, wie geht das jetzt weiter? Aber gleichzeitig haben wir auch schnell den Optimismus irgendwie gefunden wieder. Und als dann die ersten Anfragen auch kamen und könnt ihr noch Schokolade liefern, wir brauchen jetzt dringend Schokolade, war das auch ein positives Signal irgendwie. Und das hat uns eher positiv gestimmt. Und noch ganz interessant, uns haben uns auch direkt Unternehmen angeschrieben. Unternehmen sind natürlich auch sofort betroffen gewesen und hatten ihre ganzen Mitarbeiterinnen im Homeoffice verstreut und wollten denen gleichzeitig natürlich was Gutes tun und haben sich gefragt, wie kann ich ein Team-Event machen, das geht ja gar nicht. Und kam auf uns zu, diese Schokoladentastings als digitales Team-Event anzubieten. Und das machen wir jetzt nach wie vor sehr regelmäßig zum Glück. Und es hat uns auch sehr geholfen, dieses ganze Geschäftskundensegment.
Ja, das klingt wirklich spannend. Ihnen ist es offensichtlich gelungen, ja in der Corona-Krise doch einigen das Leben mit ihrer Schokolade zu versüßen. Ganz herzlichen Dank, Moritz Bornhorst aus Berlin. Und gerne. Ich nehme das gerne auch mal zum Anlass, Frau Richter. Sie schmunzeln auch. Das klingt jetzt schon sehr lecker. Man kann durchaus in dieser Krise, wenn man hört ganz viel aus dem Lebensmittelsektor, Cafés, Spätis, wir haben gehört Himmel und Äd, regionale Produkte, jetzt Schokolade. Ist es gerade dieser Lebensmittelbereich, der sich besonders anbietet für neue Gründungen möglicherweise, neue Ideen? Oder ist es das etwas, was wir in der Krise, das ist etwas, was wir brauchen?
Ja, also zum einen ist es tatsächlich so, dass ich das auch so erlebt habe, dass aus der Gastro-Szene oder aus dem Lebensmittelbereich ganz viel kreative Ideen gekommen sind. Das mag unter anderem daran liegen, dass die einfach super doll betroffen sind und aber natürlich auch einen Kundenstamm haben, die eigentlich was zu essen haben wollen oder die leckere Schokolade oder irgendwie das Lieblings, was auch immer, Gericht, dem das nicht missen wollen. Und dann geguckt wird, okay, wie können wir das irgendwie gewährleisten, ob das jetzt digital ist, finde ich super cool, tatsächlich, also auch als Team-Event mit dem Schokoladentasting oder eben andere kreative Ideen dahinter.
Mal sehen, was uns jetzt Miriam Meyer zu berichten hat, die aus Hannover anruft. Schönen guten Tag, Frau Meyer.
Hallo, guten Morgen.
Morgen, Frau Meyer. Was hat sich bei Ihnen beruflich getan in Corona-Zeiten?
Ja, also ich bin wie eine meiner Vorrednerinnen auch, also Sängerin, Konzertsängerin und war früher Opernsängerin und ja, also ich hatte meine große persönliche Krise vielleicht schon vor 2 oder 3 Jahren oder vielleicht auch 4 Jahren und habe dann angefangen, mich ein bisschen breiter aufzustellen. Und das kam mir jetzt in dieser Krise massiv zugute, weil ich schon ein bisschen angefangen hatte, an einem Buch zu arbeiten, einem kleinen Buch mit Stimmtipps für den Alltag. Und als dann diese Corona-Krise über uns hereinbrach und alles geschlossen wurde und ich nicht mehr auftreten konnte und auch nicht mehr unterrichten konnte erstmal, habe ich das dann zu Ende geschrieben und zusammen mit meinem Mann auch ein Layout entwickelt und es in Druck gegeben. Und daraus ist dann tatsächlich ein kleines Büchlein entstanden mit 49 Alltagstipps für die Stimme. Und ich habe es jetzt, weil in den Chören und so weiter eben auch nicht geprobt werden kann, so oft verkaufen können, dass ich davon meinen Lebensunterhalt erstmal sichern kann. Und
das ist ja eine geniale Idee, die aber schon vorbereitet war im Prinzip.
Die war ein bisschen in Arbeit. Eigentlich hatte ich aber ein anderes Ziel damit. Und als dann diese Krise kam, habe ich umgeswitcht im Kopf und habe gedacht, ach jetzt, ja, wenn ich es ein bisschen umformuliere, ein bisschen umschreibe und ein bisschen umarbeite, dann ist das vielleicht für den Augenblick für viele eine große Hilfe und jetzt gerade besonders nützlich so. Mhm. Aber insofern war meine... Die größere Krise für mich war vielleicht schon eben vor einigen Jahren, als ich angefangen habe, dann mich ein bisschen breiter aufzustellen, sodass ich für diese Krise besser gewappnet war. Und ich glaube aber, wenn das vielleicht aus dieser Krise auch gelernt wird, dass manche Leute, unser Beruf, der ist halt sehr risikobehaftet. Ja, man ist da ziemlicher Einzelkämpfer und der Markt ist ohnehin schon sehr eng. Aber wenn man jetzt anfängt, sich von jetzt an breiter aufzustellen, dann ist man natürlich für weitere Krisen wahrscheinlich auch besser gewappnet. Und das heißt ja nicht, dass man Abstriche an dem machen muss, was man liebt und an der Tätigkeit als Sängerin oder sonstiger Musiker. Aber dass man noch mal ein bisschen in sich hineinhorcht, was könnte ich denn auch noch machen?
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Vielen Dank, Frau Meier, dass Sie uns den noch auf den Weg mitgeben, kurz vor Ende der Sendung, dieses breite Aufstellen. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg auch mit Ihrem Buch und aber auch mit dem praktischen Singen möglichst bald wieder. Und gebe das nochmal weiter, Frau Richter, dieses breit Aufstellen ist sicher auch etwas, was Sie in Ihren Coachings weitergeben oder auch zu sagen, den Mut auch vielleicht quer einsteigen. Man muss also auch ein bisschen mehr Flexibilität zeigen.
Ja, tatsächlich. Ich glaube, Flexibilität ist jetzt gerade einfach eine ganz wesentliche Kompetenz in dieser Krise. Auch einfach das Bewusstsein, dass das, was ich jetzt vielleicht starte, erstmal um vielleicht Existenz zu sichern, nicht das sein muss, was ich für immer mache, sondern das kann ja auch eine Überbrückung sein, bis mein ursprünglicher Job wieder ausführbar ist, wie zum Beispiel jetzt bei Kulturschaffenden oder Sängern. Aber es birgt natürlich auch einfach die Chance, mal auch noch andere Dinge auszuprobieren oder das zu machen, worauf man immer schon Lust hatte, aber irgendwie keine Zeit, kein Mut dafür. Und jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt, wo das Buch rauskommt, was man vielleicht da liegen hatte oder wie auch immer, ne? Irgendwie mit einer Freundin was schafft.
Haben Sie auch für sich so ein persönliches Projekt, wo Sie sagen, das ist vielleicht auch noch was für die Zukunft?
Ja, also tatsächlich, ich habe so ein digitales Coworking ins Leben gerufen für Selbstständige und das finde ich einfach gerade auch total sinnstiftend für mich, aber auch für andere, sich auch über die Krise hinaus einfach immer mal, wenn man sich alleine fühlt, zusammenzuschließen und daraus wieder neue Ideen oder Kooperationen oder einfach auch nur nette Gespräche zu generieren. Also das ist was ich schon mache, was ich aber über die Krise, wann auch immer die jetzt endet, sozusagen mitnehmen möchte.
Ja, sicher könnte man noch viel mehr diskutieren. Viele Anregungen haben wir bekommen. Unsere heutige Ausgabe der Lebenszeit geht damit zu Ende. Ich danke ganz herzlich bei mir im Studio Nina Richter für ihre Expertise als Wirtschafts- und Sozialpsychologin und Karrierecoach und natürlich allen anderen, die sich an der Diskussion beteiligt haben mit ihren Erfahrungen, mit ihren ganz kreativen Ideen, die wir gehört haben im beruflichen Umgang jetzt mit der Unsicherheit in Corona-Zeiten. Vielleicht haben Sie durchaus beim Hören ja auch einige Inspirationen, einige Anregungen erhalten und können das aufgreifen. Vielen Dank, dass Sie das gemacht haben, dass Sie zugehört haben. Ihnen noch einen schönen Tag wünscht Dörte Hinrichs.